Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Tour, eurem Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Wie immer bringen wir euch hier auf den neuesten Stand, was letzte Woche im Radsport so passiert ist. Wir, das sind wie immer Lukas, meine Wenigkeit und an meiner Seite der Bent. Moin Bent. Ja, es gab wieder ordentlich Radrennen zu schauen in dieser Woche. Es ist ja so ein bisschen eine Woche, die die Radsportfans lieben und hassen gleichermaßen, mit Paris-Nizza und Tirreno-Adriatico gleich zwei große World-Tour-Rennen, die diese Woche geprägt haben. Bent, bist du eher Team geil, dass wir so viel Radsport sehen können, oder scheiße, wie soll ich das alles verfolgen?
Ja, sag mal, es ist ja nicht überall immer an jedem Tag gleich spannend, ne? Das heißt, man kann natürlich hin und her seppen, man kann sagen, heute reicht mir auch die Zusammenfassung von einem Rennen. Grundsätzlich war ich froh, dass es mal wieder richtig viel zu gucken gab und auch, dass man auch die großen Namen mal wieder richtig in Action sehen konnte.
Genau, wir hatten die erste Etappe von Paris-Nizza ja schon besprochen in der letzten Folge und gingen jetzt quasi dann direkt rein in die Action. Auf Etappe 2 am Montag gab es den Sprint zu bestaunen. Es gab ein paar Stürze in der Anfahrt. Dan Hole sagte sich dann, okay, mein Sprinter Kees Bol, der ist gestürzt. Ich mache mich mal auf die Reise im Finale und der kann richtig treten. Ist ja ein sehr guter Zeitfahrer. Ließ da das Peloton ordentlich schwitzen in der technischen Anfahrt. Dann wurde er eingefangen und es gab am Ende einen perfekten Leadout von XDS Astana mit dem jubelnden Maximilian Kanter, Max Kanter, der hier den Sieg einfuhr, sein erster World Tour Sieg, sein dritter Profisieg überhaupt erst, ist ja mittlerweile auch, glaube ich, der ist 27, 28, also doch schon älter, als man meinen mag, und hier erst seinen dritten Profisieg eingefahren hat, auch sehr lautstark gejubelt. Ich kenne Max ja noch aus seiner Zeit bei Team Sunweb, wo er bei uns unter Vertrag war, hat mich natürlich sehr für ihn gefreut, war auch wirklich extrem stark herausgefahren. Das Sprinterfeld hier nicht das stärkste, aber man kann es Max Kanter nur gönnen, oder Bent?
Ja, total. Man hatte so das Gefühl, er konnte es selber gar nicht fassen. Er hat sich ja so richtig vor den Helm gehauen, als es da über die Ziellinie ging. Und ich finde, alleine für so eine Reaktion gönnt man das einem Fahrer dann. Also sehr, 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 sehr schön. Hat mich sehr gefreut.
Ja, und deutsche Siege sind ja doch eher rar gesät aktuell. Deshalb nimmt man da jeden mit und dann noch einen bei einem der größten Einwochenrennen, die wir so kennen, dem Rennen zur Sonne, auch wenn es davon diese Woche nicht so wahnsinnig viel hatte. Kleine Randnotiz noch, Juan Ayuso sammelte da mit einem starken Zwischensprint 4 Bonussekunden, soll am Ende gar keine Rolle spielen. Ich wollte es trotzdem erwähnen, weil da hat er gezeigt, dass er richtig Punch hatte, Juan Ayuso. Etappe 3, dann das flache Mannschaftszeitfahren mit dem Reglement, was wir ja jetzt seit 2-3 Jahren hier bei Paris-Nizza sehen, nämlich der erste Fahrer jedes Teams setzt die Zeit und jeder Fahrer kriegt quasi seine eigene Zeit gut geschrieben. Nicht wie bei anderen Mannschaftszeitfahren, wo es dann jeweils der dritte oder vierte Fahrer ist, nachdem die Zeit gestoppt wird. Erstmal ganz allgemein gefragt, gefällt dir dieses Modell? Also ich persönlich, um es vorwegzunehmen, mag es bei so bergigen Zeitfahren eigentlich ganz gerne. Bei so flachen brauche ich es jetzt nicht unbedingt, aber es bringt natürlich so eine andere taktische Komponente nochmal rein, dass jeder irgendwie gucken muss oder man den GC-Fahrer dann doch mitschleppen muss. Das ist schon ganz interessant.
Ja, definitiv. Und es ist ja, zumindest mein Eindruck, schon mit Blick gemacht auf, wie kann man eine Tour de France zum Beispiel auch spannender machen. Wo ich dann irgendwie sage, naja gut, das heißt ja Mannschaftszeitfahren. Also sollte da nicht schon irgendwo am Ende, klar, sie haben irgendwie zusammen dran gearbeitet, dass der Erste dann ins Ziel kommt, wenn er ins Ziel kommt. Ja, aber gerade wenn man jetzt auf die großen Namen schaut bei der Tour de France, ne, da sind sie alle gute individuelle Zeitfahrer. Also sollte man nicht schon irgendwie diesen Mannschaftsaspekt vielleicht ein bisschen mehr hervorheben. Andererseits haben wir auch jetzt, ne, wieder ein super spannendes Zeitfahren gesehen mit ja auch doch teilweise so ein bisschen unvorhergesehenen Ergebnissen. Gerade Decathlon, die dann ja so ihren GC-Fahrer so ein bisschen mal eben vernachlässigt haben, für vielleicht können wir ja doch auf den Sieg fahren.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Man redet drüber, es ist mal ein bisschen Abwechslung, wobei man sagen muss, so viele Mannschaftszeitfahren gibt es im Kalender gar nicht mehr. Dieses Jahr wieder ein bisschen mehr, weil es eben eins bei der Tour de France geben wird. Da rückt das wieder so ein bisschen mehr in den Fokus. Am Ende gewinnt Ineos hier. Kevin Buckler, der schnellste, 2 Sekunden vor Oscar Onley, den er da versucht, so lange wie möglich mitzuziehen. Überraschend da, Carlos Rodriguez wurde da von Ineos gleich mal richtig aufgeraucht, also aus einer Dreierspitze hier am dritten Tag gleich mal eine Zweierspitze gemacht. Dahinter Juan Ayuso, der für Lide Trek die zweitbeste Zeit gesetzt hat, nur 2 Sekunden hinter Ineos. Dan Hole, du hast es angesprochen, für Decathlon auf der 3 und Wismar mit Amirai, Piganzoli und Vingegaard auf der 4, 15 Sekunden, also 13 Sekunden hinter Lide Trek. Für mich eigentlich etwas erwartbar, wenn man sich das Team von Lide Trek angeschaut hat. Ayuso da mit starken Zeitfahrern um sich. Wismar zwar auch ordentlich, aber ich würde sagen, man hat da jetzt keine Riesensensation mit diesem 13 Sekunden Abstand, oder? Bist du da meiner Meinung?
Nö, genau. Also sicher auch eine starke Leistung von allen Teams, aber letztendlich kann man damit leben, ne?
Ja, ich denke auch. Die Schlüsseletappe war dann Etappe 4. Wir haben schon weit vor TV-Bildern Windkanten erlebt und dann sehen wir eben das Feld und es ist wirklich sehr klein geworden. 40 Mann nur noch, die meisten Favoriten sind vorne, nur Lenny Martinez und Kevin Buckler, die fehlen. Und dann kommt es noch dicker für Ineos Grenadiers, denn Oscar Onley mit einem Defekt zu einem ungünstigen Zeitpunkt bekommt dann zwar Joshua Tarling an seine Seite gestellt, aber er wird es nicht mehr nach vorne schaffen und verliert hier das GC. Wirklich schlimmes Wetter auch, muss man sagen. Also geschüttet hat es wie Sau, den Regen habe ich angesprochen. Und dann kommt es auch dadurch nach 47 Kilometern zu einem großen Sturz in der Spitzengruppe. Juan Ayuso stürzt, auch Brandon McNulty, Ivan Romeo und Nils Pollitt sind betroffen. McNulty muss aufgeben, Ayuso fährt erst noch schmerzverzerrt weiter. Es reicht allerdings nicht. Er liegt dann am Seitenrand, weil er unter Schmerzen nicht mehr weiterfahren kann und muss auch das Rennen aufgeben. Red Bull Borans Groh, die fahren nach dem Sturz weiter. Für dich verständlich oder hätte man da warten müssen? Ich meine, an dem Sturz waren sie ja nicht irgendwie maßgeblich beteiligt.
Ja, ist natürlich in so einer chaotischen Situation auch die Frage, was kriegen die Fahrer genau dann davon mit? Vor allem, wer ist da alles betroffen? Und dann kann man sagen, klar, ne, wenn man abgezockt ist, ist das natürlich die beste Chance, um sich selber gut zu positionieren. Ne? Da ist so ein bisschen das, wo man sich sonst, glaube ich, gerade wenn man nicht so viel Radsport schaut, ein bisschen wundert, wie häufig dann bei sowas die Konkurrenz quasi wartet und guckt und wie großer Fairplay geschrieben wird. Finde ich grundsätzlich eigentlich immer sehr cool, dass das im Radsport so gehandhabt wird. Aber ich sag mal, gerade bei dem Wetter und dem großen Chaos, wer da alles ja involviert war, kann man es ihnen jetzt auch nicht wirklich vorhalten, dass sie dann gesagt haben, dann pushen wir jetzt hier und ziehen einfach weiter.
Ja, und das war dann eine spannende Situation, denn Red Bull Borans Groh war eben sehr stark vertreten in der neuen Spitzengruppe mit den beiden Van Dijke-Brüdern, mit Daniel Felipe Martinez und Nico Denz. Sie hatten dann nur noch Jonas Vingegaard am Hinterrad, das muss ich hier einfach mal ansprechen, wirklich Verbrechen gegen die Style-Polizei begangen hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber der hatte seine lange Radhose über dem Trikot an. Das sah aus, als ob er noch mal zurück möchte in den Fischereibetrieb, in dem er ja früher mal gearbeitet hat. Also das war wirklich grenzwertig. Wir besprechen solche Themen ja wirklich selten, aber das hat mich schockiert zurückgelassen. Wie bist du da so stylmäßig unterwegs? War das noch okay?
Ja, ich glaube, ich habe an dem Tag gepostet, wenn er die Etappe gewinnt, dann fahre ich demnächst auch so. Ich hatte jetzt am Wochenende nicht den Mut. Es war nass, es war kalt. Ich hatte wieder die lange Hose an, aber ich habe mich am Ende doch nicht getraut, wie Jonas Vingegaard die Sachen zu tragen, aber ich hätte mich auch nicht getraut, da so viele Löcher reinzuschneiden, wie er das gemacht hat. Also
ja,
Plan war ja wohl auch, dass sie das zu zweit dann nachher abreißen. Ich glaube, Viktor Kampenarts hat gesagt, sie hatten einen Stripper geplant. Hätte ich gerne gesehen. Das hätte, glaube ich, nochmal wilder ausgesehen. Aber ja, ich sag mal, ne, es hat funktioniert.
Ja, der Sturz hat uns der Strip-Einlage beraubt. Beraubt hat auch Jonas Vingegaard die Fahrer von Red Bull Buranskroe, die am Zwischensprint. Denn da hat er ihnen ein Schnippchen geschlagen und da den Zwischensprint gewonnen. Hat am Ende keine große Auswirkung. Dafür waren die Abstände zu groß. Aber das war natürlich trotzdem irgendwie ein Sinnbild, dass er da hellwach ist und sich trotzdem die Bonussekunden sichert, obwohl er die eigentlich gar nicht gebraucht hat. Und er konnte sich natürlich auch so ein bisschen schonen, denn er hatte da den Red Bull Buranskroe-Zug vor sich und dahinter waren dann einige vereinzelte Fahrer mit größeren Abständen. Irgendwann liefen die Gruppen von Vauclin und Onley zusammen und dann auf einmal tauchte ein Name auf. Georg Steinhauser hing noch zwischen der Spitzengruppe und den Verfolgern von Ineos. Richtig stark ist da so sein eigenes Rennen gefahren, so ganz ungesehen und gar nicht wahrgenommen. Er wird am Ende, so viel können wir vorwegnehmen, hier in der Gesamtwertung aufs Podium klettern mit dieser Fahrt. Das war richtig stark von dem IF-Fahrer. Der eine oder andere Erfolg ist ihm ja schon gelungen in seiner Karriere, schwebt aber unterm Radar und selbst in Anbetracht der Tatsache, dass hier einige GC-Fahrer aufgeben mussten mit Ayuso und McNulty, das war an dem Tag doch eine wirklich starke Performance von Steinhauser. Ist er dir schon vorher mal irgendwie in Erscheinung getreten? Ich glaube, eine Giro-Etappe hat er schon mal gewonnen. Dadurch kennen ihn wahrscheinlich die meisten.
Genau.
Aber sonst eine Überraschung.
Genau, da ist er mir nämlich auch in Erinnerung geblieben. Ich glaube, 2 Jahre ist das mittlerweile schon her. Letztes Jahr, glaube ich, auch insgesamt einfach nicht so viel gefahren, weil er irgendwie auch krank war zwischenzeitlich so etwas länger. Von daher schön zu sehen, dass er plötzlich wieder da ist. Ich freue mich immer, wenn der Name irgendwo auftaucht und ganz besonders freut man sich natürlich, wenn dann so ein Fahrer, den man so ein bisschen nischig auf dem Schirm hat, dann so aus dem Nichts so eine richtig starke Performance abliefert. Also hat die Woche dann richtig Spaß gemacht, das so weiter zu verfolgen.
Auf jeden Fall, und er ist eben auch einer, der vielleicht so ein bisschen unterm Radar steht, weil er eben nicht in Deutschland fährt. Ich meine, das ist jetzt eher die Regel als die Ausnahme mittlerweile, weil wir einfach nicht mehr so viele deutsche World Tour Teams haben, aber er und auch Felix Engelhardt bei Jayco, das sind so zwei Fahrer, die vergisst man immer so ein bisschen, aber der hat hier definitiv dafür gesorgt, dass das so schnell nicht nochmal passiert, wird hier, wie gesagt, am Ende aufs GC-Podium raufklettern. Vorne allerdings, da entscheidet sich natürlich, es geht hinten raus nochmal so eine Rampe hoch ins Ziel, ich glaube, die war insgesamt 4 Kilometer lang, der letzte Kilometer war dann nochmal richtig steil. Und Tim van Dijke, der hat hier richtig starken Eindruck hinterlassen, war ja schon beim Opening Weekend einer, den man richtig auf dem Zettel haben musste, bestätigte das hier und blieb lange dabei, setzte das Tempo für Daniel Felipe Martinez und dann war klar, ja, die fahren ja auch gar nicht gegen Vingegaard und der machte das abgekocht am Ende. Attackiert unterm Teufelslappen durch, gewinnt diese Etappe vor Martinez und Tim van Dijke, der hier, wie gesagt, sich, denke ich, auf einer Etappe ein Podium geholt hat, wo man nicht unbedingt mit gerechnet hat. Für Martinez, wie gesagt, auch Best Case, hat sich gegen die Konkurrenz, die er ums Podium hatte, hier ordentlich Zeit geholt und dahinter ging dann Onley auch so ein bisschen ein bisschen enttäuschende Leistung, aber er ist dann auch krank ausgestiegen, also vielleicht da schon so ein paar Vorzeichen von gehabt. Ansonsten irgendwie eine epische Etappe, die einen sehr unerwarteten Verlauf genommen hat. Wie schätzen wir denn die Leistung vom Vingegaard ein? Vor allem, weil er ja mit Daniel Felipe Martinez zwar einen ehemaligen erstklassigen GC-Fahrer, jetzt in den letzten Jahren hatte er es eher schwierig, da nur schlagen musste, aber trotzdem war es irgendwie beeindruckend, oder?
Definitiv, also alleine wie viele andere der Top-Favoriten es nicht geschafft haben, in der Gruppe zu landen, beziehungsweise wie viele auch gestürzt sind, so, da gehört ja auch vieles dazu, neben Glück auch einfach so das gewisse Auge und das gewisse Können, sich so aus dem Gröbsten rauszuhalten und du hast es angesprochen beim Zwischensprint, ne? Das hat gezeigt, Vingegaard ist wach, der ist da und hat Hunger, ne? Und ich finde, am Ziel hat man das auch nochmal gesehen, ne? Dass er da wirklich in diese letzte Rampe rein dann Tempo gemacht hat ohne Ende. Ich finde, kann man schon sagen, auch wenn er jetzt nicht gegen die Top-Konkurrenz gefahren ist, sich da den ganzen Tag in dieser Gruppe zu halten und dann am Ende ganz abgeklärt das zu machen, das muss man auch erstmal leisten können.
Der nächste Tag war dann nochmal eine richtige Machtdemonstration, diesmal 18 Kilometer vor dem Ziel geht Vingegaard solo. Kampenaerts hatte die Attacke dort vorbereitet. Daniel Felipe Martinez hat sich da gut wieder reingepaced in die Verfolgergruppe, hatte da anfangs so ein bisschen Probleme. Da hat man gesehen, dass ihm die Zeit, das Polster, was er sich am Tag zuvor rausgefahren hat, so wirklich gut getan hat, weil er sonst wahrscheinlich nie im Leben was mit dem Podium zu tun gehabt hätte. Dahinter dann schönes Bette der Verfolger, keiner kann sich so richtig absetzen, bis dann 7 Kilometer vor dem Ziel Valentin Paré-Peintre die Attacke setzt und Richtung Platz 2 fährt, denn der hatte vorher schon ordentlich was verloren in der Gesamtwertung, war keine Gefahr mehr und holt sich hier den zweiten Platz. Dahinter gewinnt Harold Tejada den Sprint vor Martinez. Wir gehen zur 6. Etappe, würde ich sagen. Eine durchaus spannende Etappe mit einigen Attacken, einigen spannenden taktischen Entscheidungen. Am Ende ging es dort dann zur Sache mit einer Attacke von Harold Tejada über die letzte Kuppe. Das war wirklich cool zu sehen, denn irgendwie haben alle darauf gewartet, über die letzte Kuppe dann zu attackieren. Es gab einige Attacken aus der Gruppe, aber den genau richtigen Moment hat Harold Tejada erwischt und ist dann solo zum Sieg gefahren. Georg Steinhauser hatte noch versucht, die Lücke da irgendwie zuzubücken, aber das war die perfekt getimte Attacke und Tejada hat einen richtig starken Saisonstart. Es war aber, glaube ich, erst sein zweiter Profisieg. Richtig stark von ihm. Wie hast du das Finale da gesehen?
Ja, das war insgesamt auch von Astana als Mannschaft wieder sehr, sehr stark gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Tejada hatte ja ganz kurz vor dem letzten Anstieg noch eine Panne gehabt. Dann haben direkt zwei Fahrer mit ihm gewartet. Mehr sind zurückgekommen, dass die wirklich dann in einer Tour ihn da nach vorne gepaced haben, dass er dann zum richtigen Zeitpunkt dann am richtigen Ort sein konnte. Also unfassbar stark von ihm, nach so einem Rückschlag dann da nicht Kopf und Kragen zu verlieren, aber auch stark dann als Team da so zusammenzuspielen, dass du dann deinen Mann da so platzieren kannst. Also fand ich sehr, sehr beeindruckend. Der kam ja echt aus dem Nichts dann da nochmal die Kuppe. Das habe ich nicht kommen sehen und offensichtlich ein Großteil des Feldes auch nicht.
Ja, das war wirklich stark und Astana scheint letztes Jahr wirklich das Siegen gelernt zu haben durch diese Aufholjagd, die sie da im UCI-Ranking noch hingelegt haben letztes Jahr, wo sie ja wirklich rechts und links die Rennen abgeschossen haben und sie haben nicht aufgehört. Ich glaube, das ändert auch was im Mindset, wenn du einfach weißt, wir können Rennen gewinnen und wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Jeder kann bei uns auch Rennen gewinnen und jetzt war Harald Tejada mal dran. Wie gesagt, fährt einen echt starken Saisonstart. Immer wieder macht er da auf sich aufmerksam und hat sich hier endlich mal belohnt, hat mich auch gefreut, ist ein cooler Fahrer und ich bin gespannt, ob er das weiter noch zeigen kann. Am nächsten Tag, da hatte er ein bisschen Pech, aber da hatten wir auch Pech als Radsportfans, denn es sollte eigentlich eine epische Bergetappe werden. Und es überschlugen sich die Nachrichten. Ich habe dich zugespammt mit den Tweets, die ich dazu gefunden habe. Etappe verkürzt. Es war schon recht früh am Tag vorher klar und auch in der Woche davor, dass das wohl nichts wird mit der Bergankunft. Schneegestöber, Wind, Minusgrade. Es wurde am Ende entschieden, dass nur 47 Kilometer gefahren werden. Und was auf dem Profil aussah wie eine Bergankunft von Start bis Ziel, war am Ende nur so ein False-Flat-Anstieg vom Start ins Ziel. Es ging die ganze Zeit so 1-2% berghoch. Aber am Ende sollte es wohl ein Sprint werden in der Neutralisation. Schon gleich zwei Deutsche am Boden mit Lennart Kemner und Nico Denz. Es gibt ein Iconic-Video aus der TV-Übertragung, wie Nico Denz seinen sportlichen Leiter anschreit, what the F are we doing here? Der war gar nicht zufrieden, dass überhaupt Rennen gefahren wurde. Es war immer noch eisig und regnerisch. Es gab so ein, zwei Ausreißversuche immer mal wieder, aber am Ende wurde alles kontrolliert. Zu einem Sprint, den gewinnt Dorian Godon. Schöner Leadout von Ineos, die hier nochmal gezeigt haben, was sie so drauf haben. Dorian Godon auch eigentlich in so einem versatile Sprint, wie man auf Englisch sagt, wirklich immer wieder eine starke Karte, stark vorbereitet, aber irgendwie eine enttäuschende Etappe nach dem, was hätte sein können. Mal eine ganz andere Frage, jetzt gab es, glaube ich, das dritte Jahr in Folge an diesem Anstieg Probleme. Sollte sich die ASO nicht vielleicht einfach mal einen anderen Berg aussuchen, der vielleicht ein bisschen mehr in der Meernähe oder so ist, damit wir mal wieder eine geile Bergetappe sehen?
Genau, ich glaube, habe ich dir auch geschrieben, das war jetzt nicht unvorhersehbar, dass vielleicht Mitte März da in der Gegend das Wetter vielleicht zwischendrin mal nicht so gut sein könnte. Das muss man ja irgendwie auf dem Schirm haben, da muss man ja ja, spätestens nach 3 Jahren jetzt vielleicht mal sich nach Alternativen umschauen. Und klar, ne, irgendwie, wo jetzt das Rennen am Ende hinläuft, ist bei Paris-Nizza natürlich klar. Das heißt, man hat jetzt nicht so die super Auswahl in ganz Frankreich, aber irgendwas muss es geben, wo man nicht ganz so wetteranfällig ist. Ne?
Ja, schade. Trotzdem Props natürlich an Ineos, die sich hier ihren zweiten Sieg der Woche gesichert haben nach dem Mannschaftszeitfahren. Dorian Godon, wie gesagt, auch cool für ihn. Aber ja, so ein bisschen schade trotzdem, dass wir da einer Bergetappe beraubt wurden, auch wenn die wahrscheinlich sehr klar auch in Richtung Jonas Vingegaard gegangen wäre. Der letzte Tag, auch der wurde ein bisschen entschärft, aber schon weit im Voraus, das Profil nicht mehr ganz so spektakulär wie in den letzten Jahren. Da hat man ein bisschen was rausgenommen an Höhenmetern und auch an Anstiegen. Es war trotzdem ja eine ganz unterhaltsame Etappe zum Abschluss rund um Nizza. Die Szene des Tages ist wahrscheinlich Daniel Felipe Martinez, der 51,8 Kilometer vor dem Ziel vom eigenen Teamkollegen, ich weiß nicht genau, wer es war, da abgeräumt wird beim Versuch, da Position gut zu machen auf der rechten Seite der Straße. Wird er da wirklich mit der Schulter einmal richtig weggetackelt und crasht da schwer in die Leitplanke auch. Kann weiterfahren. Das Team paced da wirklich extrem stark mit Vlasov und Van Dijke den ganzen Tag hinterher, betreibt Schadensbegrenzung. Vorne ist es dann Jonas Vingegaard, der wieder das Rennen prägt. Es ist diesmal Lenny Martinez, der mithalten kann und den Vingegaard nicht los wird. Dahinter eine Gruppe um Steinhauser, Vauclin, Tejada und Stora, die nicht weit weg ist, aber die nicht mehr nach vorne kommt. Vorne pokern sie zwar nochmal und es gibt dann den Zweiersprint zwischen Lenny Martinez und Jonas Vingegaard. Den gewinnt ganz knapp Lenny Martinez, hat da fast zu früh gejubelt. Da hat dann Vingegaard nochmal den Tigersprung versucht, kommt nicht mehr ganz vorbei. Tejada wird Dritter, sprintet da also auch nochmal aufs Podium zum Abschluss. Daniel Felipe Martinez verliert am Ende trotz des Sturzes und auch wenn er im Ziel fast gar nicht laufen kann, nur 52 Sekunden und rettet damit Platz 2 in der Gesamtwertung. Steinhauser wird starker Dritter und gewinnt das weiße Trikot. Das war nochmal eine unterhaltsame letzte Etappe, aber so richtig viel Neues haben wir nicht mehr gelernt, außer dass Martinez ein starker Kämpfer ist.
Ja, ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. War ganz unterhaltsam. Auch schön, Jonas Vingegaard nochmal so im Sprint zu sehen, dass er da offensichtlich auch fit ist, auch wenn es jetzt gerade so nicht ganz gereicht hat. Aber ja, wirklich, wirklich super spannend war es am Ende nicht.
Genau, Vingegaard gewinnt also in gewinnt Paris-Nizza, nicht in Nizza, aber auch da gewinnt er Paris-Nizza und ja, geht mit 3 Saisonsiegen jetzt raus in die nächste Phase der Vorbereitung Richtung Giro und wir machen eine kurze Pause und dann blicken wir auf das zweite große World Tour, ein Wochenrennen Tirreno Adriatico, das Rennen zwischen den Meeren. Bis gleich.
Wembley, 90.000 Menschen, ein Finale und eine, die fehlt. Alexandra Popp ist die Anführerin dieser Mannschaft, die Spielerin, die Deutschland bis hierher ins EM-Endspiel getragen hat. Doch ausgerechnet im größten Spiel kann sie nicht spielen. Wie kann eine, die immer kämpft, ausgerechnet jetzt gestoppt werden? Diese Folge erzählt nicht nur dieses Finale, sie erzählt die Geschichte einer Spielerin, die immer aufsteht, immer wieder zurückkommt. Alexandra Popp, die Unkaputtbare in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Damit willkommen zurück zu Radio Tour, eurem Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de. Bent und Lukas gehen mit euch durch die Radsportwoche. Paris-Nizza wurde also gewonnen von Jonas Vingegaard. Aber es waren auch einige Fahrer und Protagonisten, die wir in den nächsten Wochen wohl häufiger sehen, werden dann eher in Italien am Start. Beim Rennen zwischen den Meeren Tirreno Adriatico, 7 Tage startete am Montag, ging ebenfalls heute zu Ende und startete wie so häufig mit dem traditionellen Einzelzeitfahren in Lido di Camaiore. Schön ist es dort. Tirreno Adriatico, das Rennen, was ich glaube ich am meisten, als ich noch bei Sunweb, Picnic Post NL nennt, wie ihr wollt, gearbeitet habe, mitgemacht habe und mein Lieblingsrennen. Aber das nur am Rande. Dort ging es also wieder zur Sache mit dem Auftaktzeitfahren. Filippo Ganna gewinnt sein zweites Zeitfahren der Saison. 56,868 km/h Durchschnittsspeed und Streckenrekord. Den hat er da aufgestellt. Es könnte sein, dass er so ein bisschen wie der Hochspringer Duplantis wird, der da jetzt einfach jedes Jahr einen neuen Streckenrekord aufstellt. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Prämie gibt. Ich fürchte nicht. Dahinter Timon Arensmann mit einem wirklich starken Zeitfahren. 22 Sekunden, aber der Abstand stand Teamkollege Sheffield auf der 4. Also es hätte fast Ineos den Podiumsweep geschafft. Da hatte aber ein gewisser deutscher Fahrer was dagegen. Der heißt auch Max, so wie Max Kanter, der am gleichen Tag bei Paris-Nizza gewann. Max Walscheid, der ist in Klassikerform, würde ich sagen, weil treten können für einen längeren Zeitraum, das bei Klassikern nicht schlecht. Und das hat er hier mit Platz 3 bewiesen, dass er das kann. Das war beeindruckend, oder Bent?
Ja, war eine starke Leistung. Zwischenzeitlich saß er ja, glaube ich, sogar dann im Hot Seat, wo zwischenzeitlich vielleicht schon so kleine Hoffnungen wach wurden, ob er das vielleicht bis zum Ende halten kann. Aber ja, am Ende Filippo Ganna, wenn der wirklich Gas gibt, ne, dann ist da ja eigentlich fast schon vorweggenommen, wer am Ende dann den ersten Platz sich holt.
Was erwartest du, um es schon mal vorwegzunehmen, von Ganna bei Milano Sanremo? Gerade hier zeigt er ja doch wieder, dass er in Form ist. Letztes Jahr war er einer der Protagonisten, die man da durchaus auf dem Zettel haben musste. Traust du ihm dieses Jahr Ähnliches zu? Denn die Woche jetzt hier in Italien, die hat zumindest vermuten lassen, dass die Beine gar nicht so schlecht sein können.
Ja, genau. Also ich würde es durchaus hoffen. Also Ganna auch ein Fahrer, den ich einfach irgendwie mag, der mir sympathisch irgendwie wirkt. Und ja, ne, letztes Jahr schon eine super Performance abgeliefert. Jetzt diese Woche echt einen starken Eindruck gemacht, durchaus auch auf unterschiedlichem Terrain, jetzt ja nicht nur in dem Zeitfahren. Von daher hoffe ich mal, dass das dann in einer Woche ganz ähnlich aussehen kann.
Vorher gab es aber noch ordentlich Spektakel hier bei Tirreno Adriatico. Die zweite Etappe, ziemlich cool. Es gab so erst einen langen flachen, eine lange flache Anfahrt ins Landesinnere und dann ein paar Hügel. Und dann haben sie irgendwo so ein ganz garstiges Finale rausgekramt mit steilen Rampen und ordentlich Schotter, was dort nochmal für eine extra Herausforderung gesorgt hat. Die Ausreißer wurden problemlos eingeholt, da gab es also keine Gefahr. Und dann ging es ordentlich in Positionskämpfe vor dem Schotterstück und so eine richtig enge Linkskurve rein in das Finale. Das war fast so eine Haarnadelkurve. Also das war ordentlich sketchy. Alaphilippe setzt sich da nach vorne, zeigt, dass auch er vielleicht nochmal hier was anmelden möchte Richtung Klassiker. Van der Poel und Pellizzari waren dahinter in Position. Del Toro nicht ganz in Position, war da ein bisschen weiter hinten, hat er Glück, dass die Kurve so ein bisschen ausladender war und er außenrum sich wieder in Position bringen kann. Das hätte schief gehen können, sage ich mal, wenn da irgendwo die Tür zugegangen ist sie aber nicht. Und dann ist es Pellizzari, der sich für Red Bull Borans Groh nach vorne setzt. Roglic zu dem Zeitpunkt ebenfalls noch gut positioniert. Und dann ist es Mathieu van der Poel, der nach vorne geht und den Druck erhöht. Hat Pellizzari, Jorgensen und Del Toro am Hinterrad. Roglic kann nicht ganz mit. Da können wir auch gleich mal drüber reden, was wir von dem jetzt noch erwarten können in diesem Jahr. Wir gehen weiter aber erstmal durch die Etappe. Pellizzari hängt so ein bisschen zurück. Und dann stürzt Matteo Jorgensen in so einer ekelhaften Rechtskurve auf diesem feuchten Schotter. Bist du allgemein Fan von solchen außergewöhnlichen Etappen? Gibt ja jedes Jahr, wenn die Tour oder so mal wieder was auspackt, wie Pflaster oder so, darüber Diskussionen. Aber gerade bei einer Einwochenrundfahrt doch eigentlich ganz geil, oder?
Ja, definitiv. Also einfach mal zu sehen, wer kann eigentlich neben einfach nur Rennradfahren auch noch so ein bisschen Bikehandling besser als der Rest, macht immer Spaß zu sehen. Und ja, es passiert mal was anderes, ne? Es ist landschaftlich nochmal ein bisschen anders. Nein, das fand ich jetzt schon sehr cool. Und fand auch eben, wie gesagt, cool zu sehen, ne, Mathieu van der Poel, gar keine Frage, ne, dass der mit dem Fahrrad umgehen kann bei solchen Bedingungen. Aber dass selbst der ja so ein bisschen an seine Grenzen kam, da auf dem Stück bergauf, ne?
Genau, also zunächst ist er erstmal solo nach dem Sturz, weil Del Toro und Pellizzari ein bisschen aufgehalten waren. Del Toro da auch gut ausgewichen, auch da war es nochmal eng für ihn. Da hätte er aufgehalten werden können, kommt aber dann zusammen mit Pellizzari wieder nach vorne und dann verschätzen sich erst Del Toro und dann an seinem Hinterrad auch Van der Poel in einer weiteren Kurve. Del Toro kommt aber schneller wieder auf den sicheren Stand und kann attackieren. Van der Poel muss sogar aus den Pedalen ausklicken, sieht man auch nicht so häufig vom ehemaligen Weltmeister. Del Toro nutzt das aber für eine Attacke, aber die anderen beiden kommen wieder ran. An gleicher Stelle stürzt kurze Zeit später Timon Arensmann, der hier dann die Zeit, die er so gut herausgefahren hatte, wieder verliert. Pellizzari eröffnet dann den Sprint in diesem kurvigen Finale, in diesem kleinen Örtchen, wo das Ziel dann war. Und dann ist es ein richtig, richtig enger Sprint. Mathieu van der Poel gewinnt die Etappe knapp vor Del Toro und Pellizzari. Johannessen wird da mit einer kleinen Lücke Vierter und dann kommt eine große Verfolgergruppe, die weiteren Plätze unter sich ausmacht. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Vor allem diese geschlängelte Fahrt, das hätte ich jetzt nicht mit einem größeren Feld sehen wollen. Aber mit den drei da vorne richtig cool, vor allem, weil das ja doch drei recht verschiedene Fahrertypen sind. Das hat mir persönlich richtig Spaß gemacht. Wie war es bei dir?
Ja, definitiv. Also war natürlich auch der Anfahrt geschuldet. Da hatten sie vielleicht auch ein bisschen Glück, dass das Wetter so schlecht war und es die Strecke etwas schwieriger gemacht hat, dass man dann eben so in kleinen Grüppchen ankam. Aber total, weil so von Del Toro wissen wir, dass der unfassbar explosiv ist, ne? Dass Van der Poel einen ganz guten Sprint hat, das ist auch klar, ne? Und ja, dann so dieses Zusammenspiel zu sehen und wie mutig auch Pellizzari dann da ist und wie bereit der ist, da einfach auch mal so ein bisschen frech zu sein, fand ich hier und auch im weiteren Wochenverlauf. Immer wieder hat man das so gesehen und fand ich ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel. Hat sehr, 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 sehr Spaß gemacht und ich hätte es dir vorher echt nicht sagen können, wer das am Ende holt. Also
ja, und es hat so ein bisschen den Streckenplanern recht gegeben. Ich glaube, da können wir auch am Ende nochmal kurz drüber sprechen. Aber die Austragungen jetzt ohne echte Bergankunft, da waren ja alle so ein bisschen, ja, wie wird das wohl werden? Ich würde sagen, es ist voll aufgegangen. Es waren viele spannende Etappen. Fand ich am Ende vielleicht sogar ein bisschen unterhaltsamer als Paris-Nizza, auch da durch die Dominanz von Jonas Vingegaard. Aber ja, so eine Etappe, die macht richtig Spaß und gibt uns vor allem Vorfreude auf die Klassiker, die dann jetzt noch so kommen. Etappe 3, die ließ uns ein bisschen durchatmen, klassische Sprintetappe, gar nicht viel zu sagen. Jonathan Milan war da viel zu früh im Sprint, im Wind, da sind ihm die Helfer ausgegangen. Und Tobias Lund-Andresen, der nutzt das für den nächsten und wohl bisher größten Sieg seiner Karriere. Dritter Saisonsieg schon, alle drei auf World-Tour-Niveau. Er hatte davor noch keinen einzigen World-Tour-Sieg. Der hat hier richtig seinen Durchbruch gefeiert. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, im Schatten der Ausfälle von Olaf Koy und Thijs Benoot ist er bisher vielleicht der Transfer der Saison. Ist das ein Hot-Take oder bist du da ganz bei mir?
Ja, ich meine, er macht ja mehr und mehr wahr oder untermauert das zumindest, das Statement. Also der liefert richtig ab. Kann man ihm nur gönnen und ist natürlich für Decathlon angesichts der Ausfälle auch sehr, sehr schön zu sehen. Also die arbeiten natürlich auch hart für diese Siege, aber ja, erfolgreiches Jahr für die bisher.
Stimmt. Und ja, für Tobias Lund-Andresen ganz speziell, ich bin gespannt, was er dann noch so bei den Klassikern zeigen kann. Wir gehen Etappe 4, wieder so ein hügeliges Finale mit einigen Anstiegen, lädt zu Attacken ein und die will Wismar hier vorbereiten. In den letzten Anstieg reinsetzen sie die Pace. Jorgensen hat da Wout auf dem Gepäckträger und stiefelt einfach mal los, macht das Tempo schnell und über die Kuppe 12,6 Kilometer vor dem Ziel ist es dann Isaac Del Toro, der versucht, da eine Selektion herbeizuführen. Eine Spitzengruppe aus 12 Fahrern bildet sich. Und ja, dann sehen wir ein paar taktische Spielchen. Jorgensen versucht da eine späte Attacke, 4,3 Kilometer vor dem Ziel. Del Toro schließt die Lücke. Dann ist es Jorgensen, der das Tempo hochhält, will Wout da den Sprint servieren. Mutiges Szenario auf jeden Fall, wenn du Mathieu van der Poel noch mit in der Gruppe hast. Jan Christen versucht es da mit einem Flyer, 800 Meter vor dem Ziel, gelingt nicht. Wout muss da aber die Lücke zubücken, schon der erste Kraftakt. Und dann ist es Mathieu van der Poel, der da am Rad lauert und die Attacke von Filippo Ganna kontern kann, der da auch nochmal versucht, sich spät abzusetzen. Keine schlechte Idee, reicht aber nicht, wenn Mathieu van der Poel, wie gesagt, da ist. Der drückt die Lücke zu und fährt dann einen langen Sprint, holt hier seinen zweiten Etappensieg. Man kann sagen, Mathieu, alles richtig gemacht, Wismar sich vielleicht ein bisschen verspekuliert, gerade weil Wout ja nicht in der absoluten Top-Verfassung ist, oder?
Ja, definitiv. Man muss sich so ein bisschen fragen, zumal sie ja auch generell jetzt ja wieder sehr zweigleisig gefahren sind. Ne? Dass einerseits an dem einen Tag muss dann Wout für Matteo arbeiten, am anderen Tag muss dann Mathieu Jorgensen für Wout arbeiten. sodass beide sich gegenseitig so ein bisschen aufreiben, ohne dass der andere jeweils dann wirklich das dann in Erfolg umwandeln kann. Also ich verstehe es einerseits, dass man natürlich beiden irgendwie die Gelegenheit geben möchte, aber vielleicht muss man dann auch als sportlicher Leiter irgendwo sagen, okay, wir müssen hier Prioritäten setzen und wir müssen schauen, welche Rennen können wir gewinnen und welche nicht. Ne?
Ja, vor allem dann eben die Fahrweise, da quasi Mathieu am Ende den Sprint auf dem Silbertablett zu servieren, wo im 1 gegen 1 der Niederländer doch im Moment klar die Karten oder die Nase vorn hat. Habe ich nicht ganz verstanden, auch UAE, weiß ich nicht, ob sie das vielleicht hätten noch ein bisschen besser nutzen können, auch da in den Sprint zu gehen. Ja, war am Ende nicht kriegsentscheidend für Van der Poel. Wie gesagt, der zweite Sieg bei diesem Rennen bestätigt hier seine absurd gute Form vor Mailand Sanremo. Können wir, wie gesagt, gleich nochmal genauer drüber sprechen. Dann die, ich würde sagen, bisher schwerste Etappe an Tag 5. Eine schöne Ausreißergruppe da mit Julian Alaphilippe und Georg Zimmermann, die da bis zu 4 Minuten 30 Vorsprung hatte. Und dann ging es auf so einen Rundkurs. Vermarke hat da gleich mal gezeigt, dass UAE hier richtig was vorhat und hat das Feld da richtig klein gemacht. Es gibt immer wieder Risse. Also da haben einige Probleme, zum Beispiel Antonio Tiberi, der wirklich keine gute Woche hatte und immer wieder hinten raus. Mathieu van der Poel immer wieder immer noch dabei ist und zeigt, dass er wirklich gute Beine hat, dann starten die Attacken. Tobias Haaland-Johannessen und Tymon Arendsman versuchen es da immer wieder, sich vorne rauszufahren. Vermarke dann irgendwann fertig, dabei die Attacken zu neutralisieren. Es gibt eine stabile Situation. Alaphilippe und Valgren, die haben sich nämlich abgesetzt von den restlichen Ausreißern. Dahinter dann die Verfolger und das reduzierte Feld. Vorne attackiert Michael Valgren, lässt Alaphilippe stehen. Dahinter ist es UAE, die irgendwie eine Attacke vorbereiten, aber Isaac Del Toro ist gar nicht am Hinterrad. Das sah ein bisschen komisch aus. Roglic stand vorne. Die Gruppe wird immer kleiner. Del Toro versucht es dann mal mit einer Attacke. Nur noch 8 Fahrer vorne dabei mit Pellizzari, Roglic, Buitrago, Del Toro, Haaland, Johannessen, Carapaz, Jorgensen und Ciccone. Dann eine ganz interessante Szene. Richard Carapaz attackiert, während sein Teamkollege Michael Valgren als Solist vorne ist. Ich habe danach gelesen, Matti Breschel, der sportliche Leiter, hat gesagt, also eigentlich war die Ansage, machen wir nicht mit der Attacke. Richard Carapaz hat sich aber gedacht, machen wir mit der Attacke. Zum Glück für seinen Teamkollegen wird daraus nichts. Die Verfolger kommen zwar näher ran an den Führenden, holen ihn aber nicht mehr ein. Dann ist es Del Toro, der attackiert, nur noch Jorgensen ist dran. Roglic versucht die Lücke für Pellizzari zu schließen. Vorne kommt Jorgensen nicht ganz ans Rad von Del Toro. Johannessen schüttelt Roglic, Pellizzari und Ciccone ab. Dann, da war man sich nirgends so ganz einig, da können wir mal kurz drüber sprechen. Irgendwie fuhr erst Roglic hinterher, dann fuhr Pellizzari hinterher, dann fuhr Roglic für Pellizzari, dann haben sie irgendwie versucht, abwechselnd zu attackieren, aber so richtig committed auf einen der beiden wirkte das nicht. Hast du da die Taktik von Red Bull Bohansgrohe verstehen können?
Nee, nicht so richtig. Und das war auch sowas, wo ich mehrfach die Woche den Eindruck hatte. Ist das jetzt tatsächlich irgendwie der Plan gewesen? Ist das abgesprochen? Ist das, dass es keine klare Ansage gibt, oder ist das, es gibt eine klare Ansage und beide halten sich nicht dran, weil letztendlich, ne, sind sie die Doppelspitze und haben quasi gleich einen Anspruch, dass ihnen geholfen wird. Weiß ich nicht. Im Zweifel müsste man da sagen, gut, der eine von euch ist hier deutlich besser platziert, dann arbeitet der andere für ihn. So eine Ansage gibt es scheinbar nicht, oder es wird sich nicht dran gehalten.
Ja, war auf jeden Fall ein bisschen absurd. Vor allem, es gab eine Szene, da hatte Pellizzari schon eine Lücke auf die Verfolger und schien dann irgendwie zu warten. Das habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Aber was soll's? Vorne gewinnt Michael Valgren. Der hatte ja 2022 so einen schweren Sturz, fuhr dann zwischenzeitlich für das Devo-Team von EF, hat sich wieder hochgearbeitet und gewinnt jetzt hier ein World-Tour-Rennen. Für den hat's mich unfassbar doll gefreut. Julian Alaphilippe gab sich dann geschlagen, hat aber auch ultra fair gratuliert im Ziel. Auch schön zu sehen, Alaphilippe auch irgendwie einer, den man nur mögen kann, glaube ich, auch wenn er ja leider nicht mehr auf dem Niveau früherer Jahre ist, aber einfach ein großer Sportsmann. Dahinter sind es Del Toro und Jorgensen, die die Plätze 2 und 3 aussprinten, dann wieder Johannessen, der knapp vor der Red Bull Bohansgrohe Gruppe ins Ziel kommt, und Del Toro übernahm wieder die Gesamtführung. Etappe 6, Hügelankunft. Auch da Carapaz wieder mit einer wilden Attacke, die sich am Ende nicht ausgezahlt hat. Irgendwie eine unglückliche Woche von ihm vorne. Da wurde es dann allerdings spannend. Das Feld recht klein geworden. Jan Christen mal da, mal weg. Kevin Vermaake mal da, mal weg. Am Ende Jan Christen. Aber mit einer starken Leistung hat hier dafür gesorgt, dass Isaac Del Toro nämlich nicht isoliert war, sondern durchaus einen Teamkollegen am Ende an seiner Seite hatte. Gerade auf der Etappe 6 ist er mir da positiv aufgefallen, Jan Christen. Die Ausreißer wurden 7 Kilometer vor dem Ziel erst eingeholt, war wieder eine recht starke Gruppe um Filippo Ganna und Co. Und am Ende ist es Wout van Aert, der hier eine Attacke setzt, 4,3 Kilometer vor dem Ziel. Ich weiß nicht, ob man da versuchte, Isaac Del Toro irgendwie aus der Reserve zu locken, weil Wout ja für die Gesamtwertung am Ende keine Rolle spielte. Und es war dann Benhili, der die Attacke als erster konterte und Wout einfach stehen ließ. Aber der Anstieg, der wurde lang und länger. Zunächst war es Primoz Roglic, der nachführte, denn sonst keine Teamkollegen mehr richtig verfügbar in der Gruppe. Roglic, aber auch da immer so Stop and Go, hat dann die Attacken von Pedizari vorbereitet. Der kommt allerdings nicht richtig weg. Und immer wieder Attacken aus der Verfolgergruppe, während Healy sich vorne noch abmühte. Und Del Toro, ja, sah ziemlich kontrolliert aus. Also ich habe mir da gar keine Sorgen gemacht, dass er irgendwie in Schwierigkeiten kam, auch als Pedizari dann eine größere Lücke bekam, 900 Meter vor dem Ziel. Doch dann ist es, was passieren musste. Del Toro schließt 600 Meter vor dem Ziel die Lücke zu Giulio Pellizzari, kontert. Nur Jorgensen kann dranbleiben. Am Ende kann aber auch er das Rad nicht mehr halten. Isaac Del Toro sprintet Jorgensen da souverän ab. Haaland Johannessen wieder stark, schiebt sich da sogar auf der Zielgeraden noch vorbei. Der scheint so den Schwung, den er letztes Jahr bei der Tour de France so gesammelt hat, mit der starken Leistung da mitgenommen zu haben, der Norweger Haaland Johannessen. Der hat mir hier richtig gut gefallen, vor allem, weil er viel so den Punch hatte, sich hinten raus dann nochmal so ein paar Platzierungen zu holen. Das war wirklich beeindruckend, oder?
Ja, definitiv. Also sich da gar nicht irgendwie von der Hektik mitreißen lassen, sondern so das eigene Ding machen, gucken, wie komme ich jetzt hier ins Ziel und dann das Beste irgendwie draus machen und eben ein paar richtig gute Ergebnisse eingefahren. Also starke Leistung, auch Uno X die ganze Woche wieder als Team sehr auffällig mit dabei gewesen.
Ja, auch starke Leistung von Jorgensen. Du hast gesagt, Wismar vielleicht nicht alles rausgenutzt, aber wahrscheinlich wird im GC mehr als Platz 2 auch nicht drin gewesen sein. Das hat er schon sehr stark gemacht. Del Toro, der hat hier ein weiteres Mal bewiesen, dass er hier wirklich zum zweiten oder dritten Leader bei UAE absolut aufgeschlossen hat. Eine sehr, sehr, sehr souveräne Woche von ihm, oder?
Ja, definitiv. Und das war auch was wir bei der UAE Tour schon beobachtet haben, ne? Dass er auch so eine ganz große Ruhe hat, dass er vielleicht nicht direkt, wenn die Attacke geht, da ist, aber dass er einfach dann mit einer Konsistenz wieder ranfährt und in der Lage ist, dann am Ende noch so viel mehr Power übrig zu haben als die Konkurrenz, fand ich schon eine richtig starke Leistung. Auch wenn ich es wirklich schade fand, gerade bei der Etappe, dass Giulio Pellizzari das nicht ins Ziel retten konnte. War ja, glaube ich, auch irgendwie so seine gebürtige Region. Jedenfalls, der hatte richtig Spaß. Als er da zu Benhili aufgeschlossen hat, hat er das Publikum noch aufgefordert, mehr anzufeuern. Das war schon einfach toll, auch das Finale zu sehen. Und unfassbar stark von Del Toro. Schade, dass es dann am Ende nicht gereicht hat.
Ja, also Giulio Pellizzari hier definitiv untermauert, dass er wahrscheinlich beim Giro dann Red Bull Bora-Hansgrohe anführen wird dürfen. Über ihn sprechen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer. Erstmal blicken wir noch auf die letzte Etappe. Da gab es so 2-3 Anstiege in der ersten Hälfte und dann das klassische flache Finale mit Massensprint in San Benedetto del Tronto ist das, glaube ich, wo immer das Finale stattfindet. Am Ende sehen wir hier so ein bisschen den Versuch, die Sprinter nochmal auszusieben. Alpecin hat hier versucht, das Rennen schwer zu machen mit Mathieu van der Poel. Jasper Philipsen hat gezeigt, dass auch mit ihm durchaus zu rechnen sein wird, denn der konnte da anders als andere Sprinter doch gut mithalten. Am Ende lief allerdings alles wieder zusammen und wir haben auf dem Rundkurs ein durchaus spannendes Finale gesehen. Erst war es Jaico, die mit zwei Fahrern attackiert haben. die wurden eingeholt und dann wird Uno X nochmal in die Offensive gehen. Johann Abrahamsen wird da mit einem Teamkollegen auf die Reise geschickt, der ihm quasi da die Attacke anfährt und ihn dann in den Sonnenuntergang entlässt. Und Abrahamsen, der kann sowas durchziehen, 7,2 Kilometer, am Ende leider doch einen Ticken zu lang, wird aber erst so 500 Meter vor dem Ziel eingesammelt werden. Kurz davor gab es noch einen Sturz von Jasper Philipsen und Paul Manier, also der der versucht, die anderen Teams leiden zu lassen von Alpecin Premier Tech, der zahlt sich hier nicht aus. Jasper Philipsen also raus für den Sprint. Gunner fährt hier dann für Welsford den Sprint an, sammelt Abrahamsen ein. Und diesmal ist es Jonathan Milan, der wirklich mit einem traumhaften Leadout von Simone Consonni abgeliefert wird. Denn man hat Milan gar nicht gesehen. Und auf einmal kommt Consonni mit Milan da am Rad vorgeschossen. Positionierung eigentlich nicht perfekt, aber das dann richtig stark gemacht. Milan gewinnt also hier die Etappe und ja, feiert hier einen verdienten Sieg am Ende nochmal. Del Toro gewinnt also Tirreno Adriatico, sein zweites World Tour Rennen in Folge. Du hast die UAE Tour schon angesprochen und ist der erste Mexikaner, der Tirreno gewinnt. Nochmal zum Sprint. Das war beeindruckend. Hat Jonathan Milan hier bewiesen, dass er vielleicht gerade in Abwesenheit von Olaf Koy und auch Tim Merlier der beste Sprinter der Welt ist.
Ich glaube, eine ganz ähnliche Unterhaltung hatten wir neulich schon mal. Und ich glaube, er hat diese Woche auch gezeigt, dass er unfassbar stark ist, aber dass er schon auch ein Stück weit das Team um sich herum braucht, das ihn quasi am perfekten Punkt absetzt. Und dass, wenn er so ein bisschen auf sich alleine gestellt ist, dann gibt es sicherlich Sprinter, die da so ein bisschen das bessere Auge haben, an welchem Hinterrad sie sich dann bis zum Schluss durchboxen. Da ist er sonst, glaube ich, so ein bisschen, dass er sich zu sehr auf seine rohe Power irgendwie verlässt und dass das natürlich bei der Größe, die er hat, dann irgendwann nicht reicht. Genau, ich glaube, unfassbar stark muss man immer auf dem Zettel haben, aber es gibt sicherlich einige, die noch so ein bisschen smarter vielleicht auch dann in den Sprint gehen.
Ja, ich habe Tim Merlier da auch vorne, aber die polemische Frage musste ich jetzt einfach mal stellen. Stark war es auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, Milan hatte nicht seine stärkste Woche. Da haben wir ihn schon konkurrenzfähiger gesehen. War jetzt auch wieder knapp, dass er das Ding über die Linie gebracht hat. Hat da auch den Leadout gebraucht. Aber am Ende gewinnt er hier und feiert den nächsten Sieg in der Gesamtwertung. Also Del Toro vor Jorgensen, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Red Bull Bohrensgrohe wieder an einem Zwischensprint geschlagen, weil Wismar diese Bike hier das Regelwerk genau studiert hat und gesehen hat, da gibt es ja noch Bonussekunden. Richtig stark angefahren, Jorgensen holt sich hier noch die Sekunden, schiebt sich an Pellizzari vorbei in der Gesamtwertung, der also nur in Anführungsstrichen Dritter für Red Bull Bohrensgrohe. Dann Johannessen, Roglic, Ciccone, Buitrago, Healy, Sheffield und Pinarello in der Gesamtwertung. Also vorne, die anderen Wertungen können wir ja der Vollständigkeit halber mal durchgehen. Punktetrikot an Del Toro, Bergtrikot an Diego Pablo Sevilla von Team Polti Visit Malta und das Nachwuchstrikot an Del Toro. Knapp war es am Ende nicht für ihn. 40 Sekunden, glaube ich, in der Gesamtwertung. Also hat er doch recht souverän gewonnen, dafür, dass es hier recht kleine Abstände gab. Wir machen nochmal kurze Pause, dann blicken wir auf das erste Monument, beantworten ein paar Fragen und sprechen auch noch über den Frauenradsport. Also bis gleich.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und damit ein letztes Mal willkommen zurück zur Radiotour, dem Radsport-Talk mit Ben und Lukas. Wir haben die beiden großen Rundfahrten der Männer durchgesprochen. Del Toro gewinnt Tirreno Adriatico und Vingegaard Paris-Nizza. Und wir gehen jetzt erstmal noch auf ein paar Fragen von euch ein. Zwei Stück haben wir wieder bekommen. Da auch gerne immer aktiv sein. Ich poste immer so am Sonntag vor der Aufnahme auf Blue Sky. Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. einen Fragenaufruf und auch auf Instagram, auch da der Link, gerne in den Shownotes abchecken. Da gibt's immer einen Fragensticker und da könnt ihr auch eure Fragen zu allem rund um den Radsport loswerden. Zwei haben wir, wie gesagt, bekommen. Die erste ist von Riot Turtle hier auf Blue Sky. Del Toro hat Pellizzari zwar geschlagen, aber ich fand Pellizzari sehr stark. Kann Pellizzari zum dritten Mal es Vingegaard schwierig machen beim Giro? Ich würde es recht kurz fassen. Ich glaube, es wird keiner Vingegaard wirklich in Gefahr bringen können beim Giro d'Italia. Der sah sehr überzeugend aus jetzt bei Paris-Nizza und fährt da wahrscheinlich allen davon. So ist zumindest meine Erwartung. Trotzdem Giulio Pellizzari definitiv richtig stark, hat ja letztes Jahr schon angedeutet, dass er so eine vielleicht etwas unterschätzte GC-Hoffnung bei Red Bull Bora-Hansgrohe sein könnte. Dementsprechend würde er wahrscheinlich der Leader sein denke ich, auch eine gute Rolle spielen können bei beim Giro für Red Bull Bora-Hansgrohe und bringt ihn auf jeden Fall Breite in einem eh schon sehr breiten GC-Team. Ich traue ihm da auf jeden Fall ein starkes Rennen zu. Wie siehst du es? Du hast ihn ja auch gerade ein bisschen abgefeiert schon.
Ja, definitiv. Also hat ja letztes Jahr auch schon einiges gezeigt und von daher ist meine Hoffnung auch, dass er gut was von sich zeigen kann. Aber ich sehe es genau wie du. Ich glaube nicht, dass er oder noch jemand anderes dieses Jahr beim Giro da groß an Vingegaard rankommen kann. Dafür war er jetzt bei Paris-Nizza einfach zu stark. Aber nichtsdestotrotz kann es natürlich sehr, sehr spannend werden. Wir haben auch gesehen, dass das Red Bull mit starken Helfern dabei ist. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, wie es so hinter Vingegaard dann aussieht im GC.
Vor allem Almeida wird sich da wahrscheinlich Hoffnung machen für UAE. Aber ja, auch da immer ein paar Fragezeichen, wie es bei dem so läuft. Von daher, ich bin gespannt. Ich denke, man hatte aber auf jeden Fall einen Stil gemacht mit Giulio Pellizzari, den man da holen konnte und der hier definitiv eine weitere starke Option ist. Wie gesagt, man hat ja doch so einige für die Grand Tours mit Evenepoel und Lipovic ganz vorne, Roglic auch immer noch gut dabei, aber auf der anderen Seite dann eben mit Pellizzari, Jai Hindley, auch weiter Kandidaten, die man vielleicht nicht immer so auf dem Zettel hat. Also wir sind gespannt, danke für die Frage und die zweite kommt von Jaron, auch der letzte Woche schon eine Frage dabei gehabt. Der hat gefragt zu Sanremo, werden Ganna und Van Aert, Pogacar und Van der Poel folgen können? Ist der erste Teil und der zweite Teil, wird Pogacar wieder an der Cipressa attackieren, obwohl Narváez und Valence fehlen und Del Toros Positionierung ein Fragezeichen bleibt. Erstmal zum ersten Teil, Ganna und Van Aert. Ich habe da so meine Fragezeichen. Wie gesagt, Ganna hat mir gut gefallen bei Tirreno. Dem traue ich das auf jeden Fall zu. Muss aber alles passen an dem Tag. Normalerweise ist er wahrscheinlich ein Ticken hinter Pogacar und Van der Poel anzusiedeln. Van Aert, ja, da habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Der wirkt einfach nicht mehr so stark wie früher. Bist du da hoffnungsvoller, dass wir da einen spannenden Kampf um den Sieg sehen? Und vor allem, ist es das Jahr, wo Pogacar es vielleicht dann schafft, hier zu gewinnen?
Ja, das ist das viel größere Fragezeichen. Ne? Ich gehe da total mit dir, dass Wout van Aert, so gerne ich ihn in einem Atemzug nennen würde mit all den anderen Namen, muss er das, glaube ich, erstmal noch beweisen, dass er die Form jetzt wieder hat. Bei Ganna hat letztes Jahr gezeigt, dass wenn alles stimmt, dass er da wieder aufschließen kann, dass er da kämpfen kann. Und ich würde mal unterstellen, dass Pogacar es wieder versuchen wird an der Cipressa. Egal, was der Rest des Teams macht. Ich glaube, da ist er einfach auch so selbstsicher, so frech. waghalsig, ich weiß nicht, wie man es am besten beschreibt, ob es für den Sieg am Ende reicht. Ich fand, Mathieu van der Poel sah unfassbar stark aus. Alleine heute die Aktion, dass er da irgendwie 30 Kilometer oder was komplett alleine vorne gefahren ist, macht Hoffnung, dass wir zumindest ein spannendes Zweier- bis Dreier-Duell vorne sehen können.
Wie siehst du den zweiten Teil der Frage mit Narváez und Valens? Vielen zwei Fahrer, die letztes Jahr dann endlich mal diesen Lead-Out an der Cipressa irgendwie organisieren konnten für Poggi, werden jetzt ersetzt, unter anderem durch Isaac Del Toro. Und da habe ich angesprochen, so erwachsen er die Rennen auch fährt, so ja, ein bisschen Glück hatte er hier und da, weil er nicht ganz in Position war, sei es in dieser Kurve auf der Gravel-Etappe, wo er einfach nicht da war, wo er sein muss, oder auch an anderer Stelle, wo ihm ein Lead-Out gefahren wurde und er aber in sechster, siebter Position nur war. Ist das was, was Pogacar potenziell dann noch einen Strich durch die Rechnung machen konnte? Denn wir haben gesehen, im Jahr davor, wenn der Lead-Out nicht perfekt sitzt, dann wird es schwierig. Traust du zu, dass UAE das trotzdem gedeichselt bekommt, ohne zwei wirklich wichtige Fahrer?
Ja, ist die große Frage, ne? Jetzt ist Del Toro stark, jetzt ist, glaube ich, auch Poggi einer, der es schafft, seine Helfer in die Position zu bringen, wo er sie braucht, wenn es drauf ankommt. Aber klar, es fehlen zwei wichtige Schlüsselmänner, und von daher, ja, wird man abwarten müssen, ne? ob sie es schaffen. Was meinst du?
Boah, ich tue mich auch schwer. Man hat weiterhin ein gutes Team. Man hat ja auch durchaus Fahrer im Team, die für Positionierung gut sein können. Ich tue mich schwer. Ich glaube, es ist nicht das Jahr, wo Poggi Sanremo abschießt. Ich glaube, es ist vielleicht sogar ein bisschen wahrscheinlicher, dass er dieses Jahr Roubaix abschießt und dass er den Haken noch ein bisschen früher abhaken kann. Ich glaube, Sanremo wird so ein bisschen die Nemesis sein. Da gibt es einfach so viele andere Fahrer, so viele andere Interessen und ja, es ist eben definitiv nicht hilfreich, dass gerade Tim Wellens jetzt ausfällt. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Achillesferse und es ist das einzige Rennen, wo es eben nicht nur Poggis Stärke ist, über die das entscheidet, sondern wo halt so viel anderes, weil es ihm dann doch nicht zu 100% entgegenkommt in der Charakteristik, wo zu viel anderes noch dran hängt. Deshalb, ja, ich hoffe, dass wir wieder einen guten Schlagabtausch sehen. Wir werden wieder Van der Poel haben, wir werden Jasper Philipsen haben, der irgendwie in guter Form ist, aber es noch gar nicht so richtig gezeigt hat. Wir haben andere Fahrer wie Tobias Lund Andresen, Matthew Brennan, die darauf hoffen, dass wieder alles so ein bisschen zusammenlaufen kann. Auch Paul Manier, der sowas durchaus kann, dann wieder ranzufahren. Wout van Aert, Christoph Laporte für Wismar Liesebike. Ich gehe hier so ein bisschen die unbestätigte Startliste durch. Also da sind einige Kandidaten. Romain Grégoire, auch so einer, der mal einen Punch haben kann und sich da auf einmal vorne in der Gruppe wiederfinden kann. Also ja, wie jedes Jahr viele Fragezeichen. Wir werden wieder 200 Kilometer lang Langeweile haben, um dann auf die Cipressa hinzufiebern. Ich bin ultra gespannt. Ich freue mich auf das Rennen. Genauso wie bei den Frauen, wo es auch viele Geschichten zu erzählen gibt. Wo wahrscheinlich Lorena Wiebes auch wieder ein Auge drauf haben wird, dieses Rennen hier zu gewinnen. Wo mit Lotte Kopecky so ein paar Fragezeichen ist, wo ich ganz gespannt bin, was FDJ Suez aus dem Hut zaubern wird. Mit Ellie Wollaston zum Beispiel, die auch einen extrem starken Saisonstart hatte. Also ich glaube, wir können uns auf zwei coole Finals auf jeden Fall freuen. Ich sag nicht Rennen, weil dafür ist Sanremo von der Charakteristik dann doch irgendwie nicht freundlich genug. Ich lass dich jetzt mal keinen Siegtipp machen. Ich habe gemerkt, du windest dich da ein bisschen drumrum. Deshalb nagel ich dich nicht drauf fest, sondern wir kommen nochmal zu den Frauen. Die haben heute die Trofeo Binder gehabt, die ja bevor Sanremo der Frauen eingeführt wurde, so das Kontra-Event zu Sanremo der Männer war. Auch da haben wir wieder viel Action gesehen. Bei TV-Start nur eine kleine Gruppe vorne, die dann wieder ein bisschen zusammen lief. Und am Ende waren es so 60 Fahrerinnen, die da auf die letzten 30 Kilometer gingen. Es gab viele Etappen hier und da, 19,8 Kilometer von dem Ziel, so etwas überraschend, dann die entscheidende Phase des Rennens. Auf einmal waren drei UAE-Fahrerinnen vorne, zusammen mit Anna van der Breggen, mit Pfeiffer Georgie und Mibjonda Ostestad von UNOX. So richtig wusste UAE gefühlt nicht, was sie jetzt machen sollen mit dieser Überzahl, denn ich hätte erwartet, dass sie sich jetzt sofort wie so ein Zug vor die Gruppe spannen, passierte aber nicht, sondern es waren erst die drei anderen Fahrerinnen, die da das Tempo setzten und dann wurde es zum Ausscheidungsfahren. Es waren dann nach dem nächsten Anstieg nur noch Van der Breggen, Georgie Swinkels und Ottestad vorne. Georgie hatte dann Probleme, Ottestad war am Limit, kam aber wieder ran und es war dann Anna Van der Breggen, die auch keine Führung mehr machen wollte. in der Gruppe, die gesagt hat, nimm du ihn, ich habe ihn sicher hinten. Da sind noch Lotte Kopecky zum Beispiel und Kata Blanka-Basch, die hier in einem Sprint bessere Chancen haben. Macht ihr das mal vorne. Und am Ende wird sie dafür nicht belohnt, denn die anderen beiden halten die Gruppe am Leben. Karl-Heinz Winkels gewinnt im Sprint vor Mie Bjørndalen-Ottestad. Vor Anna van der Breggen und Mie Bjørndalen-Ottestad. Kata Blanka-Basch hat einen beeindruckenden Sprint in der Verfolgerinnengruppe gezeigt. Hat da mit großem Abstand auch unter anderem Marianne Voss abgesprintet. Auf Platz 5 dann noch Letizia Borghisi, die auch einen unfassbar starken Saisonstart hingelegt hat. Hast du das Rennen gesehen? Möchtest du noch irgendwas hervorheben? Wie hat dir das Finale gefallen?
Habe ich nichts hinzuzufügen.
Okay, perfekt. Also das hat Spaß gemacht. Wie gesagt, für Karl-Heinz Winkel zweiter Saisonsieg. War nochmal ganz unterhaltsam. Weitere Rennen in dieser Woche, ich habe es gesagt, ich gucke auch auf die Conti-Rennen, die ihr vielleicht nicht so auf dem Schirm habt. Das hat sich gelohnt, denn es gab wieder einen deutschen Sieg zu vermelden. Etappe 1 der Istrian Spring Tour in Kroatien, die hat nämlich Bruno Kessler für das U23-Team von Tudor gewonnen. Musste das Rennen hinten raus leider aufgeben, trotzdem schöner Erfolg für ihn. Kommt nicht ganz so oft vor, dass er siegreich ist. Dann Henrique Bravo, der hat die Tour auf Antalya gewonnen, auch ein 2.2 in der Türkei. Henrique Bravo, lieber Bent, ist Brasilianer und ein Riesentalent, denn der hat schon bei der Tour de Ruanda gewonnen. Macht das auch so viel mit dir, wenn so jetzt immer mehr Länder irgendwie auf die Radsport-Weltkarte kommen? Wir haben Biniam Gemay aus Eritrea, wir haben Isaac Del Toro aus Mexiko und jetzt ein Brasilianer, der sich anschickt, bei Sudal Quickstep ins World Tour Team aufzusteigen. Mein Radsportherz beglückt das. Was macht das mit dir?
Ja, definitiv. Wir hatten ja jetzt bei Tirreno auch wieder das panamaische Meistertrikot im Feld. Gerade wenn man dann eben so ein total ausgefallenes Meistertrikot auch sehen kann, das quasi im Feld schon ins Auge springt, okay, hier ist gerade irgendwie ein ganz besonderer Fahrer mit dabei. Ist das einfach cool, weil es zeigt, wie international der Sport ist und wer da eigentlich alles mitfiebert auf der Welt. Und definitiv, das finde ich immer sehr, sehr cool.
Also hier habt ihr es gehört, Henrique Bravo, Brasilianer, hat die Bergankunft da gewonnen und generell Sudal Quickstep irgendwie mit dem ganzen Team in den Top 10 gewesen gefühlt am Ende der Rundfahrt. Also sind gut drauf und auch gut drauf ist Matthijs van Kerkhove, der hat die Istrian Spring Tour gewonnen am Ende, wird nächstes Jahr Profi bei Wismar Liesebike. Den solltet ihr auch mal auf dem Zettel haben. Also das waren die kleineren Rennen, die wir diese Woche noch hatten. Da werden wir auf jeden Fall immer mal wieder einen Blick drauf haben, damit ihr hier auch mal hört, welche Talente ihr vielleicht euch schon mal merken solltet für die Zukunft. Gerade ich weiß nicht, Bente, ich habe das, glaube ich, noch nie erzählt, ich besitze sogar eine eigene Radsport-Datenbank, die ich seit 2014 befülle mit allen Top-10-Ergebnissen von Männern, Frauen und jetzt mittlerweile auch Nachwuchsfahrern. Also ich habe einen Knall und davon sollen ja auch alle profitieren. Da wollte ich dir nur mal dran teilhaben lassen, mit was du es hier zu tun hast. Ich erwarte nicht das Gleiche von dir, keine Sorge.
Wie Alter, könnte ich auch gar nicht mithalten, gar keine Chance. Es überrascht mich jetzt nicht total, dass du das machst, aber ein sehr, sehr guter, sehr wichtiger Hinweis.
Ja, und am Ende gucken wir nochmal so auf ein paar News, denn es soll was passieren bei Ineos Grenadiers. Da gab es Gerüchte in drei verschiedene Richtungen gefühlt in dieser Woche. Die Hauptmeldung ist, Ineos zieht sich wohl so ein bisschen aus der ersten Reihe zurück und es soll ein neuer Titelsponsor kommen, der 20 Millionen Euro mitbringt aus Skandinavien, aus der IT-Branche. Es gab erst Bestätigungen, dann wieder Verneinungen. Jetzt sieht es aber doch so aus, als ob in Richtung Tour de France da was bekannt gegeben werden soll. Ineos hat ja nicht mehr viel über von dem Flair, was Team Sky in der Vergangenheit hatte. Finde ich, hat man da persönlich so ein paar gute Moves gemacht, mit Kevin Vauclin und Oscar Onley definitiv da was vorbereitet, mit Magnus Sheffield zum Beispiel auch einen spannenden Fahrer. Hast du das Gefühl, das wäre so jetzt der weitere Schritt, dass wir wieder in Richtung des alten Ineos kommen und vielleicht noch so einen weiteren Konkurrenten für UAE hinzüchten? Oder sind 20 Millionen dann am Ende doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ja, es ist ja so ein bisschen wie dieser Deal auch verkauft wird, dass groß gesagt wird, das ist jetzt das, was sie brauchen, um wieder zu den ganz Großen aufschließen zu können. Andererseits haben wir in den letzten Wochen auch gesehen, dass selbst die ganz Großen immer noch auf der Suche sind nach neuen und zahlungswilligeren Sponsoren. Von daher, ich finde es immer gut, wenn es an der Spitze irgendwie spannend ist. Ich würde erstmal sagen, es bleibt abzuwarten, ob diese 20 Millionen tatsächlich dann den großen Unterschied machen. Aber erstmal scheint Ineos ja auf einem ganz guten Weg zu sein, was sowohl die Talente angeht, als auch jetzt die Suche nach neuen Sponsoren. Von daher schauen wir mal.
Genau, sie haben ja jetzt auch seit diesem Jahr endlich ein Development-Team. Da waren sie ja eines der letzten Teams, was da so ein bisschen den Sprung verpasst hat. Ich denke, das Team ist wieder auf einem guten Weg. Da musste man ein bisschen entstaubt werden, auch hinter den Kulissen, um sich da vielleicht ein bisschen anzupassen. Ich finde es an sich sympathisch, dass es mal kein weiterer Ölkonzern ist, nachdem man ja jetzt Total Energies und Ineos an seiner Seite hatte. Und der Grenadier ist ja auch so ein riesiger SUV, der da beworben wird, also mal was Sympathisches. Mich hat es noch ein bisschen bewundert, dass ein skandinavisches Unternehmen zu Ineos geht und nicht zu Visma, die ja den größten skandinavischen Fahrer aktuell unter Vertrag haben. Das fand ich nochmal so einen ganz interessanten Gedanken, weil du hast es angesprochen, Ineos sucht ja gerade eigentlich auch. Entschuldigung, Visma sucht ja gerade auch.
Ganz genau. Und es geht ja quasi, das eine skandinavische IT-Unternehmen, da wäre quasi das nächste skandinavische IT-Unternehmen ja nur naheliegend gewesen. Aber vielleicht hat man sich auch gerade das gedacht. Bei den Dänen sind sie jetzt, glaube ich, die bei Ineos einsteigen sollen, dass man sein eigenes Ding machen möchte.
Genau, durchaus möglich. Wir sind gespannt und halten euch da auf dem Laufenden, wenn da dann irgendwann mal Vollzug vermeldet wird. Es sollte aber hier nicht zu kurz kommen. Was auch nicht zu kurz kommen soll, ist der Frauenradsport. Denn es soll wohl auch das letzte Monument nun endlich eine Frauenaustragung bekommen. Die Lombardia könnte 2027 auch erstmals für die Frauen ausgetragen werden, womit sie dann auch die 5 Monumente befahren würden. Bist du Fan von der Plattform, die dann solche großen, namhaften Rennen bieten, oder magst du es eigentlich, wenn jetzt so wie bei der Trofeo Binder beispielsweise, die Frauenrennen auch so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen? Denn die Startliste heute hat ja gezeigt, die Trofeo Binder, die hat schon noch eine richtige Bedeutung, auch wenn es Sanremo jetzt gibt. Kann das koexistieren? Sollte der Frauenradsport mehr bei sich bleiben? Wie ist da allgemein so dein Standpunkt?
Ich finde, dass das alleine diese Namen natürlich einen ganz großen Effekt auch haben, alleine was auch so die öffentliche Wahrnehmung angeht. Also dass es alleine für das Signal, wir nehmen hier irgendwie das Produkt, wenn man so will, Frauenradsport ernst, und deswegen gibt es sowohl eine Männer- als auch eine Frauenversion. Ich finde es total toll, wenn es dann on top tatsächlich bei den Frauen auch noch die eigenen Dinge gibt und wenn darüber hinaus sie dann auch noch andere Sachen machen, genauso wie es bei den Männern dann ja auch andere Sachen gibt, die es bei den Frauen wiederum nicht gibt. Aber nein, dass es jetzt dann alle Monumente auch bei den Frauen gibt, finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Ja, ich bin gespannt, ob es dazu am Ende auch kommt. Wäre ja nach dem, was wir letztes Jahr gesagt haben, wo Nachwuchsrennen wegbrechen, zumindest für den Profiradsport positiv. Wir hoffen, dass da davon alle Klassen und alle Fahrerinnen irgendwie profitieren von der gestiegenen Bekanntheit für den Frauenradsport. Wir werden da auch zeitnah hoffentlich euch ein Interview, eine kleine Sonderfolge bringen, die das Thema nochmal genauer beleuchtet. Wir sind da an was dran, halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Haltet diesen Feed natürlich auch im Blick. Letzte Nachrichten, die wir, glaube ich, nicht weiter diskutieren müssen, aber der Vollständigkeit halber nochmal mitnehmen müssen. Thibaut Neiss wird operiert, fällt jetzt erstmal länger aus. Der hat da, glaube ich, an einer Sehne eine Reizung gehabt, die jetzt behoben werden muss. Ist jetzt erstmal raus für die Klassiker, natürlich schade. Hat er letztes Jahr gerade in den Ardennen natürlich gezeigt, dass er ordentlich Potenzial hat. Und wer auch ausfällt, ist Niklas Behrens. Der hat eine Herzrhythmusstörung, muss jetzt länger pausieren. Bitter für den ehemaligen U23-Weltmeister, der ja bei Wismar unter Vertrag steht, letztes Jahr schon wegen eines Sturzes sehr lange ausgefallen ist. Und jetzt wären die Klassiker natürlich gekommen, wo er so sein Terrain hat. Die müssen jetzt erstmal warten. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Herzrhythmusstörung, da kann man fast nur hoffen, dass er generell auf dem hohen Level wieder in den Profi-Radsport zurückkehren kann. Er wird es nicht hören. Wir wünschen natürlich trotzdem alles Gute und hoffen, ein größeres deutsches Talent dann auch wieder auf dem Rad ganz vorne dabei zu sehen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, wir haben den Radsport für euch wieder in aller Ausführlichkeit analysiert. Und ja, in der nächsten Woche können wir noch kurz vorausschauen. Da sind dann eben am Samstag Milano, Sanremo und der Männer und der Frauen. Also es ist Zeit für das erste Monument des Jahres. Davor noch Milano-Torino. Am Mittwoch in der Regel, wo sich die Teams schon mal so ein bisschen einstimmen, natürlich noch nicht in der Top-Besetzung, aber trotzdem immer ein ganz sehenswertes Rennen. Ich gucke gerade eben aufs Profil, diesmal in der Bergankunft-Version. Das ist ja tatsächlich immer wieder wechselnd bei Milano-Torino. Ich erinnere mich an ein Jahr, wo es dann auf einmal ein Sprint war und Red Bull Hans Grohe noch mit dem Berg-Team da angetreten ist. Sehr unterhaltsam. Außerdem lockere Kurse, auch für Männer und Frauen, auch am Mittwoch immer ein ganz netter Halbklassiker und auch der Grand Prix de Dinard in Frankreich, ebenfalls ein Halbklassiker, genauso wie Brenene Kockseide Classic am Freitag. Für die Männer und die Youngster Coach Challenge, ein U23-Rennen findet auch noch statt. Auch da werden wir einen Blick drauf haben. Das wird sicherlich ebenfalls spannend und wird dann hier wieder für euch aufgearbeitet. Das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wir haben ein paar liebe Worte wieder bekommen diese Woche, dann lasst es uns gerne hören, entweder auf Blue Sky oder Instagram, das ist für euch beides verlinkt, oder auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Da könnt ihr uns Bewertungen mit Sternen hinterlassen. Auf Spotify kann man auch kommentieren, wenn man möchte. Das hilft uns alles sehr, pusht den Algorithmus und empfiehlt es natürlich auch gerne euren radsportbegeisterten Freunden auf der nächsten Ausfahrt weiter, dass wir hier so ein bisschen schnacken jede Woche. Danke wie immer an dich, Bent. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und wir hören uns dann natürlich auch nächste Woche wieder. Dir gebühren die letzten Worte. Von meiner Seite war es das. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken bei dir und bei euch allen und bin sehr gespannt auf die kommende Woche, was da so alles ansteht. Wir hören uns.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt, und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Hey!
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.